7.05 Uhr, Deutschlandfunk, die Presseschau. Kommentiert wird die Berliner Konferenz zu den Problemen in der Bildungspolitik und die Sanierungspflicht für alte Gebäude, die das EU-Parlament beschlossen hat. Doch zunächst geht es um den Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Bundestages Högel. Die Frankfurter Rundschau führt aus. Die bei der Berufung des neuen Verteidigungsministers übergangene Eva Högel nannte die Bundeswehr nicht voll einsatzbereit, monierte, dass das Sondervermögen noch auf der Bank liege und mahnte das angekündigte Deutschlandtempo auch für die Truppe an. Die Defizite der Bundeswehr sind riesig. Boris Pistorius muss angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt im Grunde bei Null anfangen. Und sollte nach der Bundestagswahl 2025 ein anderer Verteidigungsminister werden, hätte er dafür gerade mal 2,5 Jahre Zeit. Das ist erschreckend wenig, vermerkt die Frankfurter Rundschau. Der Tagesspiegel stellt fest, nie war die Bundeswehr so desolat wie heute. Persönliche Ausrüstung, Nachtsichtgeräte, Funkgeräte, Waffen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, an allem fehlt es. Oder es funktioniert nicht. Vom Zustand mancher Kasernen zu schweigen. Es wäre schon schlimm, wenn es nur das wäre, aber beim Personal läuft es auch nicht. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft so sehr, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode nicht reichen wird. Der Bericht von Eva Högel war insofern auch eine Zeitenwende-Rede, aber eine, die sich diesmal an den Kanzler und seine Vize in der Ampel richtet, bilanziert der Tagesspiegel. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht den Bundesverteidigungsminister in einer schwierigen Lage. Pistorius steht vor der Krux, dass er aufgrund der Waffenlieferungen an die Ukraine und der gleichzeitig steigenden Anforderungen der NATO an der Ostflanke keine großen Schnitte machen kann, weil dies die Leistungsfähigkeit der Truppe zunächst noch weiter verringern würde, in einem Augenblick, in dem sie leistungsfähig sein muss. Es wäre wie die Reparatur am laufenden Motor, der auf keinen Fall kaputt gehen darf. Da ist zum anderen die Rekrutierung. Das Ziel, die auf nun 183.000 Soldaten zusammengeschrumpften Streitkräfte wieder auf 203.000 zu vergrößern, ist eine Illusion. Mit Blick auf den Fachkräftemangel und angesichts der Tatsache, dass der Soldatenberuf neuerdings wieder das Leben kosten kann, darf die Bundeswehr schon froh sein, wenn sie ihre aktuelle Größe halten kann, vermerkt die Mitteldeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung beobachtet, seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine lernen die Deutschen nach Jahrzehnten des Desinteresses ihre Streitkräfte neu kennen und dabei sehen sie vor allem zwei Dinge. Erstens ist die Bundeswehr geradezu kläglich ausgestattet und zweitens erstickt sie an einer trägen, ja komplett erstarrten Verwaltung. Es dauert alles viel zu lange, stellt die Wehrbeauftragte Eva Högel in ihrem Jahresbericht fest. Der Gegner der Bundeswehr ist zurzeit die Bürokratie. Für den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius ist das ein echtes Problem. In den Haushaltsgesprächen muss er sich gerade mehr Geld für seinen Etat sichern. Wie aber soll er diese Forderung durchsetzen, wenn sein Apparat es nicht einmal schafft, das Geld aus dem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro auszugeben, fragt die Süddeutsche Zeitung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen, ein rosarotes Bild malen diese Berichte nie, das liegt in der Natur der Sache, aber übergroß ist die Kluft zwischen dem herausposaunten Anspruch einer selbsternannten Führungsmacht mit eingebautem Sondervermögen und dem tristen Alltag der Soldaten, die beim täglichen Bedarf auf dem Zahnfleisch gehen. Das kann man nicht alles auf den unabdingbaren Primat der Politik schieben. Gerade im Militärischen gilt, geführt wird von vorn. Und zwar nicht nur beim Verfassen von Denkschriften, dem Kleinreden der eigenen Truppe oder dem Aufbauschen eines scheinbar übermächtigen Gegners. Die Kraft, die die Bundeswehr in ihrer Akademisierung, Selbstreinigung und Vergangenheitsbewältigung steckt, die Expertise, die sich bei Corona und Fluthilfen zeigt, die brauchen die Streitkräfte auch in ihrem Kernauftrag, hält die FAZ fest. Themenwechsel. Die Rheinische Post aus Düsseldorf geht ein auf die Berliner Konferenz zur Bildungspolitik. Wenn sich eine Bundesministerin des Themas Bildungsmisere annimmt, obwohl sie in der Schulpolitik nichts zu sagen hat, ist ihr das zunächst einmal hoch anzurechnen. Es mag sein, dass FDP-Ministerin Bettina Stark-Watzinger die möglichen Ergebnisse ihres ersten Bildungsgipfels besser mit den Ländern hätte vorbereiten müssen. Ihre Einladung aber einfach auszuschlagen, wie es 14 Kultusminister getan haben, ist eine Frechheit. Bloß nach mehr Geld vom Bund zu rufen, wird die vielschichtigen und tiefer liegenden Probleme in den deutschen Schulen nicht lösen. Es geht auch um die Bereitschaft der Länder, Strukturen zu verändern. Wenn der Bund dabei eine konstruktive Koordinierungsrolle spielen kann, sollten sich die Länder dem nicht verweigern, verlangt die Rheinische Post. Das Magazin Cicero äußert sich in seiner Online-Ausgabe zu Stark-Watzingers Eröffnungsrede. Was es brauche, sei eine bildungspolitische Trendwende. Und sie sagte außerdem, es gebe kein Erkenntnisproblem, sondern alle wüssten in Wahrheit, wo wir ansetzen müssen. Es ginge schließlich um das Recht auf Bildung, das auch im Grundgesetz steht. Aber ausgerechnet davon steht im Grundgesetz natürlich absolut nichts. Man wundert sich daher, wer der Bundesministerin diese Rede geschrieben hat und wer sie ansonsten so berät, schreibt Cicero. Der Kölner Stadtanzeiger meint, die Erwartungen an das Treffen seien ohnehin gering gewesen. Schon das Programm deutete auf eine Tagung hin, auf der viel geredet, aber wenig vorangebracht wird. Die Missstände sind jedenfalls unübersehbar. Ein erschreckender Kompetenzverlust bei Kindern und Jugendlichen, eine hohe Schulabbrecherquote, ungleiche Bildungschancen zwischen Kindern aus reichen und armen Familien, ein akuter Lehrkräftemangel, marode Schulbauten oder die schleppend verlaufende Digitalisierung. Stark-Watzinger beschrieb die Misere zwar zutreffend, mehr als wortreiche Appelle für einen Neustart in der Bildungspolitik hat sie aber nicht zu bieten. Nun soll es eine Taskforce-Bildung richten. Noch eine zwanglose Laberrunde brauchen die Kinder und Jugendlichen allerdings nicht, moniert der Kölner Stadtanzeiger. Nur noch Stimmen zum EU-Parlament, das für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt hat. Die neue Osnabrücker Zeitung erläutert, gut gedämmte Häuser sind ein Segen. Sie helfen, die Energierechnung zu senken und das Klima zu schützen. Aber beim Sanieren ging es jahrzehntelang zu langsam. Jetzt rächen sich die Versäumnisse, weil gleich drei Krisen zusammenfallen. Erstens, die hohen Gas- und Ölkosten werden zur Last für alle, die wohnen, ob im Eigenheim oder der Mietwohnung, und durch schlechte Dämmung wird es noch teurer. Zweitens, die Klimaschutzziele erfordern mehr Sanierungstempo, um den CO2-Ausstoß im Gebäudebereich zu senken. Und drittens, es gibt einen eklatanten Fachkräftemangel, der die in Brüssel erträumten Turbosanierungen unrealistisch macht. All das kann nur heißen, ja, es braucht mehr Zug beim Sanieren, aber mit dem Kopf durch die Wand geht es nicht, argumentiert die neue Osnabrücker Zeitung. Die Südwestpresse aus Ulm gibt zu bedenken, für einen großen Teil der Menschen könnten sich die Klimapläne als unlösbar erweisen. Eine Rentnerin wird ebenso wenig einen Kredit für den Einbau einer Wärmepumpe bekommen, wie sich eine Familie eine monatelange Sanierung ihres Einfamilienhauses leisten kann. Die Bundesregierung sollte schleunigst erklären, wie die ökologische Transformation des Gebäudesektors funktionieren soll. Einen detaillierten Plan hat die Ampel bisher nicht. So kann Klimaschutz nicht gelingen. Das war zum Ende der Presseschau ein Auszug aus der Südwestpresse. Die Redaktion hatte Jan Altmann, Sprecher war Thomas Pelzer.